بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ich begrüße dich hiermit zu einer weiteren Podcast-Folge von Perlen des Lichts. Schön, dass du hier bist, schön, dass du dabei bist, dass du dir hiermit die Zeit nimmst. Das ist ein sehr gutes Zeichen, denn hier bei Perlen des Lichts reden wir über die Worte der Großen des Islam. Und Sheikh Abdul Hakim Arwasi Rahimullah sagte, Kalamu Kibar, Kibara Kalam ist. Die Worte der Großen sind die Großen der Worte. Du hast gemerkt, das war jetzt ein bisschen Arabisch, bisschen Persisch, eigentlich Persisch. Kalamu Kibar, Kibara Kalam ist. Ja, Kalamu Kibar, die Worte der Großen. Kibara Kalam ist, sind die Großen der Worte. Afghaner, Iraner müssten, alle aus diesem Sprachraum, müssten, teilweise sogar Pakistaner, müssten diesen Satz verstehen. Araber sowieso. Ich frage mich, wie viele Afghaner in Deutschland jetzt zum Beispiel dieses Zitat verstehen. Das frage ich mich wirklich. Und wie viel sie über ihre eigenen Gelehrten über ihr Erbe wissen. Aus diesem Raum, aus diesem geografischen Raum, Indien, Iran, Afghanistan und viele Länder, die mir jetzt nicht einfallen, die in dem Raum sind, aber auch Usbekistan, aber auch Irak, Syrien, komplett der ganze Osten. Unsere Vorfahren, unsere Ahnen, sie haben uns ein Erbe hinterlassen. Unter ihnen gibt es historische Persönlichkeiten, die Gouverneure waren oder Heerführer waren oder Sultane waren oder Wesire waren, Dichter, Gelehrte, Theologen. Wie sehr identifizieren wir uns mit unseren Ahnen und wie gut kennen wir sie? Wie haben sie gedacht? Wie haben sie gefühlt? Wie haben sie dieses Leben betrachtet? Wie gingen sie mit Gefühlen um? Haben wir das je gelernt? Oder kurz gesagt, wissen wir oder weißt du, wer du bist? Weißt du, wer du bist, wo du herkommst? Wenn du das nicht weißt, weißt du auch nicht, wohin du gehen wirst. Wie sind unsere Ahnen mit Kummer umgegangen? Das ist ein Erbe, das ist eine Schatztruhe, die ist verstaubt. Und es gilt jetzt, diese verstaubte Schatztruhe wieder auszugraben. Denn das wird uns Balsam für unsere Wunden sein. Und das ist meine Aufgabe. Das habe ich mir zur Mission gemacht. Das möchte ich dir weitergeben. Denn das wird dich in jedem Bereich deines Lebens begleiten und stärken, mit Allahs Erlaubnis. Denn unsere Ahnen waren Gelehrte. Sie haben gelernt von Gelehrten. Sie schöpfen ihr Licht von unserem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Das ist nicht von einfach irgendwoher. Ich beginne mit einem Brief eines sehr großen Gelehrten. Hier bekommst du nicht nur einen Einblick, ich wollte Einblick sagen, aber das ist schon sehr tiefgründig. Hier lernst du aus diesem Brief, was Kummer ist und wie wir mit Kummer umgehen. Zweiter Band, 29. Brief. Bismillahirrahmanirrahim. Ich lese vor aus dem Buch Ewige Glückseligkeit. Das ist neu auf Deutsch übersetzt worden. Und wir haben noch einige auf Lager. Jane, wenn du eins möchtest, schreib uns an unsere E-Mail perlen.des.lichts. Und du kannst das einfach kostenlos bekommen. Dieser Brief wurde geschrieben von Imam Rabbani, Rahimahullah. Imam Rabbani, Mahbub Subhani, Mujaddid al-Fithani, Sheikh Ahmed Farooq al-Sirhindi, Sohn des edlen Abdul Ahad al-Sirhindi, Rahimahumullah ta'ala. Dieser Brief wurde an den tugendhaften Sheikh Abdul Haq al-Dahlavi, möge Allah sich sein Erbarmen, geschrieben. Sheikh Abdul Haq al-Dahlavi war ein sehr großer Gelehrter. Er behandelt, dass das wertvollste Kapital im Diesseits Kummer und Mühsal sind und die genüsslichste Wohlgabe die Sorgen und das Leid sind. Alles Lob gebührt Allah dem Erhabenen und möge der Friede mit seinen auserwählten und geliebten Dienern sein. Mein verehrter Herr, auch wenn das Aufkommen von Erschwernissen dem Anschein nach sehr schmerzhaft ist, wird gehofft, dass sie Gaben sind. Das wertvollste Kapital des Diesseits sind Kummer und Mühsal. Die genüsslichste Speise auf der Tafel dieser Welt sind Heimsuchungen und Sorgen. Diese süßen Gaben haben sie mit bitterer Medizin überzogen und den Weg der Prüfung damit offen gehalten. Die Glückseligen und Weisen sehen die Süße, die in sie gelegt wurde. Sie kauen die bitteren Hüllen auf ihnen, als wären sie süß und finden Genuss am Bitteren. Wie könnte es nicht süß sein, wo doch alles, was vom Geliebten kommt, süß ist? Die Kranken können es nicht schmecken. Dass das Herz krank ist, meint, dass es an etwas anderes als ihn gebunden ist. Die Glückseligen empfinden von den Erschwernissen, die seitens des Geliebten kommen, einen solchen Genuss, dass sie diesen Genuss in seinen Wohltaten, also Gaben, nicht wiederfinden können. Obwohl beides vom Geliebten kommt, hat die Triebseele des Liebenden keinen Anteil an den Erschwernissen. Die Wohltaten jedoch will auch die Triebseele. Welch Freude denen, denen Gaben zuteil wurden. O mein Herr, enthalte uns nicht den Lohn der Erschwernisse. Lass uns hiernach nicht in die Fitna geraten. Eure wertvolle Existenz ist an diesen Tagen, in denen der Islam schwach geworden ist, ein großer Segen für die Muslime. Möge Allah der Erhabene euch Sicherheit und ein langes Leben bescheren. Wassalam. Also dieser Brief ist sehr offen und klar und es sagt eigentlich schon alles. In diesem Brief findest du alles gebündelt. Aber dennoch gibt es immer noch sehr viele verschiedene Varianten und Ausdrucksformen, wie unsere Ahnen genau diese Botschaft vermittelt haben. Zum Beispiel, also ich empfehle dir gerade den Teil, wo ich diesen Brief vorlese. Ich habe absichtlich den Brief nicht unterbrochen, sondern und auch nichts erklärt, damit das alles am Stück ist. Also hör dir diesen Part am besten sehr oft an. Das empfehle ich dir. Denn je mehr du, denn während du diese Zeilen hörst, denkst du an den Verfasser, das ist Imam Rabbani. Und je mehr du dann damit mit diesem Bewusstsein beschäftigt bist, umso mehr Licht schöpft dein Herz, umso mehr erleuchtet wird dein Herz und umso stärker schlägt dein Herz fürs Jenseits. Aber ja, schauen wir mal. Woher kommt denn zum Beispiel Kummer? Kummer kommt von unseren Taten. Kummer kommt nicht nur von unseren Taten, aber auch in erster Linie von unserem Nefs. Weil unser Nefs hat Begierden. Unser Körper hat Bedürfnisse, aber unser Nefs hat Begierden. Die Bedürfnisse des Körpers sind per se kein Problem. Ja, das Verlangen nach Essen, das Verlangen insgesamt, das Verlangen nach Überlegenheit, das Verlangen nach Anerkennung, das Verlangen nach Ruhm. Ja, Ruhm, also wenn Anerkennung, wenn man also Ruhm ist die höhere Form von Anerkennung. Was ist das zum Beispiel? Wir denken immer nur an Extreme und dann wissen, dann, weil wir immer nur das Extreme nehmen, trösten wir unser Ego, aber das sollen wir nicht. Ich weiß zum Beispiel, dass viele, wenn ich sage, und das Ego strebt nach Ruhm, sie an Popstars denken. Mit ganz vielen Fans, wie sie auf der Bühne sind, und alle himmeln sie an. Und dann denkt sich die Person, ja, das will ich nicht unbedingt. Ich meine, ich strebe jetzt nicht an, irgendein Star zu sein. So groß ist mein Ego auch nicht. Obwohl das so nicht stimmt, gehe ich jetzt trotzdem mal davon aus, dass es so ist. Das ist ja nur ein Extrembeispiel. Aber das ist ja nicht die einzige Form von Ruhm. Ruhm ist, jeder kennt jene Jugendlichen, die leider auch unsere Landsleute sind, tatsächlich, also das ist echt peinlich, die in einem sehr teuren, luxuriösen Auto sitzen laute Musik hören, schnell fahren, bei Grün an der Ampel schnell anfahren und die Fenster auch immer unten haben, sodass man die Musik auch besser hört oder lauter hört. Was ist das? Das ist ja Prahlerei. Das ist ja nichts weiter als Prahlerei. Das ist auch eine Form von Ruhm. Das gehört auch zu Ruhm. Sein Ego ist nicht kleiner als der Ego, als das Ego eines Popstars oder Rockstars. Ist nicht kleiner. Das ist wiederum auch ein Extrembeispiel. Aber dieses Bedürfnis oder diese Begierde nach Ruhm, es kann teilweise manchmal sehr versteckt sein. Sehr oft sehen wir das nicht. Fällt mir ein Beispiel ein. Beispiele sind immer sehr nützlich. Ja, mir fällt ein Beispiel ein. Wenn ich zum Beispiel einen Gast habe zu Hause und ich stelle extra ein Buch auf den Tisch, das irgendwas Wissenschaftliches, sagen wir, es ist kein religiöses Buch, weil mittlerweile meine Freunde wissen, dass ich viel religiöse Bücher lese. Das interessiert keinen mehr. Es ist schon normal geworden. Damit kann ich nicht punkten. Könnte ich nicht. Aber ich könnte zum Beispiel, wenn ein Freund, der weiß, dass ich immer religiöse Bücher lese, um bei ihm zu punkten, könnte ich ein Buch über die Biologie auf dem Tisch einfach liegen. Damit er den Eindruck gewinnt, dass ich mich für viele verschiedene Dinge interessiere und sehr gebildet bin. Ich vermittle also ein Bild von mir. Das ist auch Ruhm. Ne, so kommen wir der Sache schon näher. Beispiele sind echt wichtig. Ich muss mir das besser überlegen. Das wäre ein Beispiel bei mir. Wenn ich das tun würde, das wäre Ruhm. Oder wenn man studiert, dann sagt man sich natürlich immer, ja, ich studiere, um Menschen Gutes zu tun und bla bla bla. Ist nur teilweise richtig und wahr und wenn überhaupt. Sehr oft ist die Absicht, die Eltern stolz zu machen. Sagen zu können, dass man studiert hat. Diese Identität zu haben. Ich habe studiert. Das ist auch Ruhm. Das ist Prahlerei. Das gehört auch zu Prahlerei. Denn das Ego möchte damit sich aufwerten. Aber man kann sich nicht mit äußerlichen Dingen aufwerten. Denn äußerliche Dinge werten uns nicht auf. Was uns aufwertet, ist Wissen, aber nicht um damit anzugeben, sondern Wissen und Adab. Sharaful Insan bil Ilmi wal Adab, la bil Mali wal Hasab. Die Würde des Menschen kommt nicht von seiner Herkunft und nicht von seinem Besitz, aber auch nicht von seiner Karriere. Auch nicht davon, dass er Anwalt ist. Auch nicht davon, dass er Arzt ist. Auch nicht davon, dass er studiert hat. Es gibt Müllmänner, und das soll nicht despektierlich gemeint sein, die sind viel höher als viele Ärzte. Warum? Weil der Müllmann Adab hat. Nicht nur, weil er betet. Ich meine, wenn er betet und der Arzt betet nicht, dann ist es sowieso klar. Aber was ist, wenn beide Muslime sind und beide beten? Wer ist jetzt höher? Adab entscheidet. Wessen Charakter ist schöner? Der ist höher. Der ist bei Allah Ta'ala wertvoller. Wir wissen, dass Allah Ta'ala das irgendwie in dem Koran sagt. Der Bessere bei Allah ist derjenige, der Allah Ta'ala mehr fürchtet. Und worin zeigt sich Gottes Furcht? Worin zeigt sich Taqwa? Im Charakter, am allermeisten. Warum? Weil Imam Rabbani sagt, die größte Sünde im Islam ist, ein Herz zu brechen. Ja, was sagt, wir wollen uns ja immer mit äußerlichen Dingen aufwerten. Das wollen wir alle. Also mir kann da auch keiner was erzählen. Am besten belügst du dich darin auch. Guck mal, mein Tipp an dich ist, je früher du dahinter kommst, dass du dich belügst, umso besser. Guck mal, die Gelehrten sagen, wenn jemand sagt, ich habe keinen Hochmut, das ist die größte Form von Hochmut. Wir belügen uns. Und das ist die List des Shaitan und unseres Egos. Der Shaitan ist ein Praktikant im Vergleich zu unserem Ego, Nafsul Ammara. Unser Nafs, also wir selbst, in uns ist bereits der größte Feind. Der ist so schädlich. Iblis kann maximal sein Praktikant sein. Wir belügen uns. Wir. Wir erzählen uns, dass wir nur die besten Absichten haben. Die haben wir nicht. Und je eher du dahinter kommst, desto besser für dich. Damit sparst du sehr viel Zeit und sehr viel Kummer. Denn das Leben ist immer so arrangiert, dass wir dahinter kommen. Merkst du das nicht? Siehst du nicht auch in deinem eigenen Leben, nicht nur in den Filmen, siehst du nicht bekannte Menschen, die sich selbst belügen und du aber als außenstehende Person siehst, dass diese Person sich belügt, sich selbst nicht ehrlich ist, nur seinem Ego folgt. Und dann passiert ihm was Schlechtes. Und dann ist das seine Erleuchtung. Und er besinnt sich und wird bescheidener und ändert plötzlich seine Entscheidungen und nimmt einen anderen Weg. Nimmt einen anderen Weg. Das trifft auf uns alle zu. Es ist immer so arrangiert, dass wir unsere Augen öffnen. Dass wir sehen, wie wir uns belügen. Dass wir unsere eigene, ich sag's wie es ist, Hässlichkeit sehen. Das ist nicht despektierlich gemeint. Das ist auch nicht zum Herabwürdigen. Jeder Mensch hat Schönheit und Hässlichkeit. Jeder Mensch hat Schönheit und Hässlichkeit. Und wahre Größe besteht darin, die eigene Hässlichkeit zu erkennen. Nicht um sich schuldig zu fühlen. Wir brauchen keine Schuldgefühle, es hat alles mit Schuld nichts zu tun. Schuld kommt vom Ego, Schuld kommt von Arroganz, Schuldgefühle kommen von Hochmut. Denn, jetzt wird es spannend. Ich nehme mich selbst als Beispiel. Jahrelang litt ich unter Schuldgefühlen, teilweise auch immer noch. Bis ich dann angefangen habe, mich zurückzuziehen. Uzlet nennt man das. Ich musste das tun. Uzlet ist nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt. Ich habe das getan. Ich habe das noch nicht mal geplant. Es war Allah Ta'ala's Gunst. Es hat sich so ergeben. Allah ist groß. Allah Ta'ala ist sehr groß. Ach, und in dieser Zeit meiner Zurückgezogenheit hatte ich die Gelegenheit, diese Bücher zu lesen, aus denen ich auch vorlese. Die ewige Glückseligkeit zum Beispiel. Gerade das Kapitel Tevekkül. Gottvertrauen in diesem Buch ist eine Übersetzung aus dem Buch Elixier der Glückseligkeit von Imam Ghazali, Gold wert. Ich habe es über 20 Mal gehört, als Hörbuch. Und es geht 2,5 Stunden. Ich habe jeden Tag Imam Rabbani gehört oder gelesen, sein Mektubat, seine Briefe. Ich habe gerade einen Brief vorgelesen. Und dann kam ich wurde schlauer. Die Wahrheit offenbarte sich mir. Der Schleier der Unachtsamkeit ging weg. Und ich habe festgestellt, dass ich Schuldgefühle habe. Punkt 1. Dann habe ich festgestellt, dass diese Schuldgefühle gar nicht so bemitleidenswert sind, sondern im Gegenteil, die kommen von meinem Hochmut. Punkt 2. Punkt 3 ist, was bedeutet das? Das bedeutet, ich habe Schuldgefühle, weil ich glaube, gewisse Chancen verpasst zu haben oder hinten zu sein, während meine Freunde vorne sind. Oder dass ich, aber nicht nur der Vergleich mit anderen. Es ist das, was ich von mir erwarte, ist das, was ich begehre, weil ich glaubte, nun mal sehr intelligent und schlau zu sein. Jemand, der nicht glaubt, sehr intelligent zu sein, wird von sich nicht erwarten, Professor zu werden. Das, was ich von mir erwarte, spiegelt also wider, was ich von mir halte. Und daraus, es ist nicht falsch, wenn man weiß, dass man intelligent ist, wenn man intelligent ist. Aber es ist falsch, zu glauben, diese Intelligenz gehöre mir. Sie gehört mir nicht, sie gehört Allah. Allah Ta'ala hat es mir geliehen. Nicht mal mein eigenes Leben gehört mir. Wo war ich, als ich nicht wo war ich vor meiner Geburt? Wo war ich, bevor Allah Ta'ala mich erschaffen hat? Mein Ursprung ist das Nichts. Mir gehört nichts. Und das sind alles Worte von Hajj, Muhammad, Masum, Faruqi und vielen weiteren Gelehrten. Das ist, genau diese Worte habe ich damals immer gelesen. Auch die, gerade wie viel, der 166. Brief im ersten Band des Mektubat, Imam Rabbani schreibt dort: Mein Junge, mein Kind, Wie lange willst du dich noch bemitleiden, so wie eine Mutter ihr Säugling bemitleidet? Wie lange willst du noch um dein eigenes Wohl zittern? Du wirst sterben. Und diesen Brief habe ich immer wieder gelesen, damit es mich wachrüttelt. Also meine Schuldgefühle spiegelten wieder, dass ich hochmütig war und bin. Guck mal, dass ich hochmütig war. Das hast du gemerkt. Also, ne? So schnell geht's. Also, Hochmut führt zu Kummer. Ego führt zu Kummer. Ohne Ego, dein Leben ist ein Rosengarten. Ohne Ego, keine Probleme. Keine Probleme. Wieso haben dann große Menschen Probleme, die ihr Ego bezwungen haben? Das ist was anderes. Allah Ta'ala schickt ihnen Probleme nicht, weil sie sündigen, auch nicht, weil sie ein Ego haben. Allah Ta'ala schickt ihnen Probleme und Kummer. Das ist eine Sache zwischen dem Geliebten und dem Liebenden. Jibril sagte zu Allah, ja Rabbi, das ist Muhammad a.s., das ist Habibullah. Ja, du liebst ihn. Aber er hat seine Eltern früh verloren, er hat seinen Vater nie gesehen, er wurde dann von seinem Onkel herangezogen, dann vorher von seinem Großvater, er hat sie jeweils alle verloren, sein Onkel glaubte nicht an ihn, er hat dann seine Frau verloren und so, er hat seine Kinder verloren, er wurde verleumdet. Was hat er denn schon alles erlebt? Was hat er nicht alles ertragen? Und Jibril sagte, warum? Und Allah Ta'ala sagte, das ist zwischen mir und meinem Geliebten. Das ist zwischen mir und meinem Geliebten Habib. Das ist eine andere Sache. Aber das trifft irgendwo auch auf uns zu, denn Allah Ta'ala möchte ja, dass wir ihn auch lieben. Dass wir auch seine Liebe gewinnen. Und der einzige Abu Sa'id al-Abul-Khair sagte, zwei Zitate jetzt von Abu Sa'id al-Abul-Khair. Alles, was ich sage, eigentlich perfekt zusammenfassen. Abu Sa'id al-Abul-Khair aus Turkestan, rahimahullah, sagte, wer sich selbst gefällt, der kennt sich nicht. Zitat 1. Wer sich selbst gefällt, der kennt sich nicht. Wer sich selbst für gut befindet, der gefällt sich nicht. Also jeder, der sagt, ich bin ein guter Mensch, der kennt sich nicht. Genau, das ist ein bisschen für die heutige Zeit, klingt das so zugespitzt und harsch. Nein, es ist an der Zeit, aufzuräumen. Es ist an der Zeit, die Wahrheit zu sagen. Es ist, die Europäer lesen das alles von unseren Gelehrten, geben denen eigenen Namen und es heißt dann, wow, großer Psychologe. Ich will noch nicht mal sagen, wie das in der Psychologie heißt, aber das hat einen Namen. Aber ich will dafür keine Werbung machen. Denn das ist sowieso nur die Kopie von uns. Wir müssen zu uns zurück. Wenn es aber europäische Wissenschaftler sagen, oh, sehr schlau, dann sagt keiner, dass es zugespitzt ist. Es ist Zeit aufzuräumen. Und ich möchte nicht, dass wenn du das hörst, du sauer auf mich bist oder du denkst, dass ich übertreibe. Je weniger wir uns selbst belügen, umso besser. Das zweite Zitat von Abu Sa'id al-Abul-Khair ist, der einzige Schleier zwischen Allah und dir bist du selbst, ist dein Ego. Entferne dein Ego und du erreichst Allah. Ja, das ist wahr. Und der Kummer, der uns widerfährt, aufgrund unseres Egos, soll uns von unserem Ego befreien und dann erreichen wir Allah. Wir versuchen uns aufzuwerten mit äußerlichen Dingen und was sagt hierzu zum Beispiel Muhibbi? Muhibbi ist ein Dichter im Osmanischen Reich gewesen. Muhibbi. Das ist der Künstlername, der Dichtername von Kanuni Sultan Süleyman Han. Kanuni Sultan Süleyman Han gilt als der Herrscher in der Blütezeit der goldenen Ära der Osmanen. Damals waren die Osmanen auf jeder Ebene die Nummer 1 auf der ganzen Welt. Politisch, militärisch, finanziell, wirtschaftlich, diplomatisch, auf allen erdenklichen Ebenen. Es war eine Zeit, in der die europäischen Könige ihn in ihrer Korrespondenz, also in ihren Briefen, als Vater ansprechen mussten, um den gebührenden Respekt zu zollen, diplomatisch gesehen. Die Könige in Europa durften Sultan Süleyman noch nicht mal sehen. Sie durften nur seinen Vertreter sehen, weil sie im Protokoll nicht mit ihm auf Augenhöhe waren. Er führte damals drei Kriege gleichzeitig. Das erfordert sehr viel Können, Strategie und Geld. Das allein zeigt, wie mächtig die Osmanen damals gewesen sind. Und du kannst dir vorstellen, ein Sultan sitzt mit seinem Thron auf dem Gipfel aller weltlichen Gaben und Ämter und Ränge. Höher als Sultan kann man nicht sein. Eine höhere Stufe gibt es nicht. Also alles, was das Nefs begehrt, ist im Sultansein versammelt, vereint. Und Sultan Süleyman Han schrieb: Hayyuhuydan farih ol, alemdes sultanlık budur. Pendini guş eyle gel murun, Süleymanlık budur. Yani, es bedeutet, Hayyuhuy heißt hier Prahlerei, Ruhm, das Streben nach Anerkennung, studieren, um zu sagen, dass man studiert hat. Erfolg, um erfolgreich zu sein, um des Erfolges willen, für sich selbst, um sich damit zu zieren. Also du merkst, es geht immer darum, dass man von Allah Ta'ala Gaben bekommt, was an sich völlig gut ist, aber sich dann mit ihnen ziert, sich mit ihnen rühmt, sie also persönlich nimmt. Ja? Man nimmt die Gaben, die Allah Ta'ala einem gegeben hat, persönlich. Ich bin intelligent. Du bist nicht intelligent. Allah Ta'ala gab dir Intelligenz. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Ich bin fähig. Warum kickt uns Erfolg? Warum empfinden wir so einen Reiz an Erfolg? Weil es unsere Eigenschaften bezeugen soll. Weil es darstellen soll, dass wir fähig sind. Fähigkeit. Qudra ist Allah Ta'alas Eigenschaft. Er hat dir Fähigkeit nur geliehen. Nimrud wurde getötet mit einer Mücke in seinem Kopf, mit einer Fliege. Du bist ein Nichts. Das musst du dir vergegenwärtigen. Und wenn du das tust, werden auch deine Schuldgefühle verschwinden. Ja, und das spricht Bände. Also, Farigol, Hayyuhu dan Farigol, Alem der Sultanlık budur. Er sagt, befreie dich davon, dich zu zeigen, ein Bild von dir zu erzeugen, in der Gesellschaft von dir ein Bild zu erzeugen. Alem der Sultanlık budur. Das ist wahre Menschlichkeit, das ist wahre Herrschaft. Also, willst du ein Sultan sein oder willst du ein wahrer Mensch sein? Dann hör auf, dich zu zeigen. Hör auf, dich darzustellen. Selbstdarstellung. Das klingt so einfach, dieses Wort Selbstdarstellung. Klingt sogar so fern. Ja, da gibt es ja sowas. Obwohl es unser Alltag ist. Obwohl es unsere alltägliche Realität ist. Selbstdarstellung ist die Wirklichkeit der allermeisten Menschen auf diesem Planeten. Beruht auf Stolz. Selbstdarstellung kommt von Stolz. Sich mit seinen Fähigkeiten zu zieren, kommt von Stolz. Stolz bedeutet, Allah Ta'alas Gaben als sein eigen zu nennen. Stolz bedeutet, seine Vergänglichkeit zu vergessen. Stolz bedeutet, zu glauben, man wäre überlegen. Wer nicht glaubt, überlegen zu sein, ist nicht stolz auf seinen Erfolg. Wer sich über seinen Erfolg freut, nicht im Sinne von Dankbarkeit, sondern es genießt, der ist stolz auf seine Fähigkeit. Damit nennt er sein Eigen, was ihm nicht gehört. Im Buch Belege für das wahre Wort hat dies Haja Muhammad Masum Faruqi, rahimahullah, sehr schön erklärt. Im Buch Belege für das wahre Wort gibt es Briefe von Haja Muhammad Masum Faruqi und in einem oder in ein, zwei findest du dieses Thema wieder. Du kannst das Buch jetzt lesen, kostenlos. perlendeslichts.de alles klein geschrieben, alles normal, also ohne Punkt, ohne nichts. Dort findest du die Rubrik Books. Ich muss das noch auf Deutsch übersetzen. Bücher, also Books. Dort findest du das Buch Belege für das wahre Wort als E-Book, also als PDF. Das gesamte Buch kostenlos. Kannst du dir runterladen. Dort findest du auch diesen Brief. Hinten. Es ist weiter hinten. Oder nee, irgendwo in der Mitte müsste das sein. Dort findest du diese Briefe. Ja. Hay huydan farig ol. Alemde Sultanlık budur. Veya insanlık budur. Ich habe es bereits auch in einem Artikel geschrieben. Ich schreibe also dann nur damit du Bescheid weißt. Auf der Webseite findest du auch Artikel auf meinem Blog. Da schreibe ich über diese Themen. Da habe ich auch schon geschrieben. Wir sind nicht geboren, wir sind nicht erschaffen worden, um jemand zu werden. Ne? Man will ja jemand werden. Ich bin jemand. Ich bin jemand geworden. Wir sind nicht erschaffen worden, um jemand zu werden. Wir sind erschaffen worden, um ein wahrer Mensch zu werden. Was ist ein wahrer Mensch? Der erkennt oder erkannt hat, dass er niemand ist. Das heißt, es ist genau das Gegenteil. Wir wurden nicht erschaffen, um jemand zu werden, sondern anzuerkennen, dass wir niemand sind. Wir wurden nicht erschaffen, um jemand zu werden, sondern um anzuerkennen, dass wir niemand sind. Woher weiß ich das? Denke ich mir das alles aus? Bin ich einfach nur spießig und verbittert, weil mir Dinge selber fehlen? Imam Rabbani, Rahimahullah Teala, sagte, Allah Teala bizi acizliğimizi izhar için yarattı. Wir wurden erschaffen, um unsere Schwäche zum Ausdruck zu bringen. Unvermögen. Also wir sind unfähig. Wir sind unfähig. Alle Fähigkeit, alle Eigenschaften, das Hören, das Sehen, unsere Intelligenz, unser Verstand, alles, was unser Gehirn macht, ist alles von Allah. So, wie lange ist der? Okay, 32 Minuten. Genau, also ich denke, das reicht für heute. Ich fühle mich auch immer wieder schwach, wenn ich einen Podcast aufnehme, werde ich schwächer. Aber es kribbelt mir an den Fingern. Ich muss noch ein, zwei Gedichte. Weil ich habe hier so ein Notizbuch. Das ist sehr schön. Und da habe ich all diese Gedichte aufgeschrieben. Moment. Behredar olur ni'amdan zineti terk eyleyen, nahr olunca bir şukufe bar kendin gösterir. Da habe ich alle von Hayat İnanç. Also er sagt hier, behredar olur ni'amdan zineti terk eyleyen. Veya Selbstdarstellung, Prahlerei, Ruhm, das alles darauf verzichtet, wer das verlässt, wer darauf verzichtet, wer sich davon befreit, Behredar olur ni'amdan. Also, wie soll ich das sagen? Ihm fließen Gaben zu. Dann fließen dir Gaben zu. Es ist so, als würde sich eine Tür, die geschlossen war, öffnen. Und es fließt Gaben auf dich zu. Die Dinge fügen sich. Dann kommt die Dünya nämlich, es heißt ja, die Dünya ist wie ein Schatten. Wer der Dünya hinterher rennt, vor dem rennt die Dünya weg. Wer die Dünya verlässt, dem rennt die Dünya hinterher. Dann fließen dir Gaben zu. Behredar olur ni'amdan zineti terk eyleyen, nahr olunca bir şukufe bar kendin gösterir. Also die Bäume geben erst dann Früchte, wenn sie ihre Blätter verlieren. Die Blätter sind ihre Zier, ihr Schmuck. Und wenn sie diesen Schmuck fallen lassen, also die Blätter, wenn sie fallen zu Boden, dann sind sie ja kahl und leer. Aber dann geben sie Früchte. Also wenn man die Selbstdarstellung, seinen Stolz aufgibt, loslässt, dann bekommt man Gaben, dann wird Allah Ta'ala dich erheben. Das habe ich auch aufgeschrieben in diesem Artikel. Das ist alles miteinander vernetzt. Hacı Bayram Veli, Rahimullah, sagte, die Bescheidenen werden stets und überall emporgehoben. Die Bescheidenen, die sich nicht darstellen. Und wahren Frieden, Herzensfrieden, Seelenfrieden, Ruhe in dir findest du erst, wenn du dich selbst loslässt. Wenn du auf Instagram auf unsere Seite gehst, Da findest du gepinnte Beiträge. Eins davon beginnt mit einem Zitat von Imam Ali, Karamallahu Wajh. Lies das, lies diesen Beitrag. Der ist enorm gut geschrieben. Also, das ist sehr gut. Da findest du das auch wieder. Da habe ich das alles auf eine sehr poetische Weise ausgedrückt. Yani, wenn du dich selbst loslässt. Also, du willst dich selbst finden. Du findest dich nur, indem du aufhörst, dich zu suchen. Und indem du aufhörst, dich zu suchen, findest du dich. Und findest du dich, findest du Allah. Findest du dich, findest du Allah. Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Wer sich selbst kennt, der kennt seinen Herrn. Und die Gedichte hier, guck mal, von den Osmanen. Der eine ist ein Sultan, die anderen sind irgendwie Gouverneure, Soldaten, teilweise Bauern, teilweise Hirte, teilweise Schmiede, teilweise Bäcker. Und sie konnten alle solche Gedichte schreiben. Solche Gedichte. Mit dem tiefsten Wissen der Psychologie. Das ist sehr tiefes Wissen. Das erfordert so viel Geist. Woher hatten sie das? Das ist ein Erbe. Das ist eine Zivilisation. Das nennt sich dann islamische Zivilisation, die es heute nicht mehr gibt, aber ihre Worte sind da. Und meine Aufgabe, meine Mission ist es, dir diesen Brief von deinen Vorfahren zu übergeben. Bete für mich, bete für die Vergebung meiner Sünden, bete für meinen Din und Dunya. Möge Allah uns Glückseligkeit geben im Din und Dunya. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Inshallah, bis zum nächsten Mal. Teil diese Folge. Das kannst du sehr gerne tun. Kannst deinen muslimischen Geschwistern helfen. Diese Worte sind nicht meine Worte. Das ist Balsam für die inneren seelischen Wunden. Teile es gerne. Hinterlasse 5 Sterne. Hinterlasse gerne auch ein Review. Ich bin euch allen sehr dankbar. Ihr seid die Besten, wirklich. Ohne euch hätte ich niemanden, um das alles zu erzählen. Ohne euch hätte ich keinen Sinn im Leben, keine Aufgabe, keine Mission. Gerne. Deswegen seid ihr mir sehr kostbar und teuer. Inshallah, bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum.